ARD.
Also wenn mir mal was richtig auf den Sack geht, dann kann ich auch schon mal aus meiner Haut fahren. Aber im Endeffekt, ja, bin ich jetzt auf dem Platz, ist nicht ein total anderer Typ wie außerhalb des Platzes. Was im Sommer passiert, ist einmal dahingestellt. Ich kann mir auch gut vorstellen, hier zu bleiben, wenn die Zeit so verläuft, wie ich es mir vorstelle. Wir sind jetzt oben mit dabei. Ich glaube, da macht es jetzt wenig Sinn, wenn wir dann am Ende sagen, okay, am Ende sind wir als Achter, sind wir dann zufrieden. Deswegen, träumen kann man, glaube ich, immer. Wenn wir oben stehen, dann wollen wir bis am Ende oben bleiben und dann schauen, was rauskommt.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder, der Podcast bei SWR Sport, nur der FCK, im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und nachdem wir vor 2 Wochen mit Maxi Bauer einen der beiden Leihgaben vom FC Augsburg eingeladen haben, freuen wir uns heute auf Tim Breithaupt. Hallo.
Hi, servus, freue mich hier zu sein.
Augsburger Festwochen im FCK-Podcast.
Da will ich gerade auch mit starten. Der FC Augsburg, eigentlich noch euer Verein, jetzt am Wochenende 3-0 gewonnen und relativ solide mal wieder in der Saison unterwegs. Schau dir das noch sehr intensiv an. Ich gehe mal davon aus, ja, oder?
Ja, ich verfolge es schon, muss ich sagen. Also je nachdem, wie wir halt auch spielen, wie es dann zeitlich passt. Aber im Endeffekt versuche ich schon, jedes Spiel zu schauen. Habe jetzt auch gegen Gladbach das Spiel geguckt. Ist gut gelaufen für die Jungs. Freue mich auch, wenn die ihre Punkte holen. Deswegen, glaube ich, kann es in Augsburg so weitergehen, wie es aktuell läuft.
Und beim ersten FC Kaiserslautern, da gab es jetzt die erste Niederlage im neuen Jahr. Die war recht deutlich, aber verdient, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, der Coach und auch wir Spieler haben das nach dem Spiel schon richtig einordnen können, dass wir da schon unsere Probleme gehabt haben. Aber ich glaube, wir tun gut daran, dass wir die Erwartungen auch nicht zu hoch setzen. Das Spiel in Hamburg war ein schwieriges Spiel, das wussten wir. Klar sind wir hingefahren, um zu gewinnen, aber im Endeffekt müssen wir das Spiel jetzt abhaken, müssen aufs nächste Spiel schauen gegen Regensburg und versuchen da auf jeden Fall zu gewinnen.
Ich will trotzdem noch ganz kurz bei dem Spiel bleiben. Mhm. Wir haben nämlich noch 2 Stimmen, zum einen vom Marlon Ritter. Wollen wir mal reinhören?
Ich glaube, wir hatten jetzt eine gute Phase. Ja, und manchmal kriegst du einfach mal einen auf den Arsch. Da bringt aber nichts dann auf alles draufzuhauen und alles schlecht zu reden, was vorher war. Sondern wir haben trotzdem in den ersten 5 Spielen kein Spiel verloren. Heute haben wir das erste verloren und am Wochenende versuchen wir wieder den Bock umzustoßen.
Ich glaube, das ist das Einzige, was dann zählt. Den Bock wieder umstoßen gegen Jan Regensburg, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wie ich schon vorhin gesagt habe, es macht jetzt wenig Sinn, da irgendwie noch zu sehr an dem Spiel zu hängen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt einen Kopf frei bekommen, dass wir jetzt einfach aufs Spiel gegen Regensburg uns gut vorbereiten und dann, wie schon gesagt, 3 Punkte holen.
Aber trotzdem muss ich auch nochmal fragen, lag das gegen den HSV vor allem dran, dass der HSV offensichtlich eine sehr starke Mannschaft ist, auch individuell stark, oder hattet ihr auch einen schlechten Tag?
Ja, dass Hamburg individuell eine gute Qualität hat, ist klar, aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen unter unseren Möglichkeiten gespielt. Ich glaube, wir waren nicht so griffig genug, wir waren immer mal wieder einen Schritt zu spät, haben trotzdem die Möglichkeit, mit einem 1-1 in die Pause zu gehen. Ich glaube, dann kann das Spiel vielleicht ein bisschen anders laufen, aber so ist das eben. Mal fliegt er rein, mal nicht und deswegen Spiel abhaken und Fokus aufs Nächste.
Von dem träumt er, glaube ich, noch, Ricky.
Ja, ich glaube auch. Es war ja der 2. schon innerhalb der letzten Wochen. Da hat er schon mal so ein Ding gehabt gegen Münster, glaube ich. Zweimal kein Tor geschossen, das wollte ich eigentlich sagen. Habt ihr euch darüber auch unterhalten, dass es vorne so ein bisschen hakt in den letzten beiden Spielen? Oder hat man das schnell abgehakt?
Ja, müssen wir auch abhaken. Ich glaube, wir haben genügend Qualität, um in jedem Spiel ein Tor zu schießen. Ich glaube, die Stürmer sind selber hungrig nach Toren. Ich glaube, die Fuchs das auch total, wenn die jetzt mal 2 Spiele nicht treffen. Deswegen glaube ich, dass Reggie oder Hansi oder wer auch immer vorne spielt, der kann gerne 2-3 Tore schießen am Wochenende, um so ein bisschen die Torflaute zu beenden.
Ganz kurz, die andere große Chance, weil du gerade Münster gesagt hast, das war gegen Hannover.
Hannover war es, genau. Genau.
Was dann am Schluss fast noch in FCK-Richtung ausgeschlagen hätte.
So sieht's aus. Bevor wir aber nach vorne gucken, noch ein Statement vom Trainer nach der Partie jetzt in Hamburg.
Wir hätten uns natürlich auch ein anderes Ergebnis gewünscht, aber ich glaube, dass die Fans honorieren, was wir hier seit Saisonstart arbeiten und erarbeitet haben mit den Jungs. Und wir haben gesagt, wir wollen besser werden. Heute haben wir viele Sachen gesehen, die wir auch übernehmen können, die wir auch besser machen können. Und ich glaube, das honorieren die Fans. Und ich glaube, die letzten Wochen waren jetzt auch nicht so schlecht, dass jetzt da irgendwie eine negative Stimmung ist. Ganz und gar nicht. Wir müssen jetzt weitermachen, müssen uns jetzt mal schütteln, müssen das analysieren. Und da müssen wir versuchen, besser zu werden und daraus zu lernen.
Wie wurde geschüttelt, wie wurde denn analysiert nach dem 0-3?
Ja, wir haben das Spiel direkt einen Tag später per Video analysiert, haben ja die Gegentore uns angeschaut, haben uns die verschiedenen Situationen angeschaut, wo wir nicht so gut aussahen, haben aber auch gute Szenen gehabt. Gerade in der Spieleröffnung, glaube ich, haben wir es ganz gut gemacht, wenn Kralle dann am Ball war. Und ja, im Endeffekt ist es wie nach jedem Spiel auch. Es war jetzt keine andere Videoanalyse, nur dass die halt wahrscheinlich ein bisschen negativer ausgefallen ist. Und ja, jetzt müssen wir uns schütteln, wie der Coach schon gesagt hat, und dann ins nächste Spiel denken.
Der HSV ist Tabellenführer, 42 Punkte. Und jetzt geht's gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg. Das birgt meiner Meinung nach, das sehen wahrscheinlich auch viele Fans so, die Gefahr, ah ja, jetzt kommt der Tabellenletzte und dann auch Heimspiel dazu. Aber ich glaube, unterschätzen, das ist kein Thema, oder? In dieser durchaus verrückten Liga in dieser Saison.
Ja, die ist auf jeden Fall verrückt. Deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, niemand zu unterschätzen, uns auf unser Spiel zu fokussieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die Fans mitzunehmen zu Hause. Werden wahrscheinlich wieder einige kommen und dann einfach unser Spiel auf den Platz bringen. Und dann hat es Regensburg schwer, weil wir schon auch Qualität haben, die wir dann auf den Platz bringen können. Und wenn wir das machen, glaube ich und hoffe ich, dass alle Fans zufrieden nach Hause gehen.
Da muss ich ja sagen, in der Hinrunde, dieses 0-0 in Regensburg, das war für mich so eins der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Spiel, was ich diese Saison vom FCK gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, seitdem hat sich spielerisch einiges getan und einiges verändert. Also von daher kann man da, glaube ich, ein bisschen zuversichtlicher sein, dass das dann beim Heimspiel besser klappt.
Ja, und es gibt eine interessante Statistik. Es gab nämlich noch keinen einzigen Sieg gegen Regensburg in der zweiten Liga. 0-3, 0-0, 0-0. Könnte man auch endlich mal was dran ändern.
Wird's Zeit.
Und noch kein Tor geschossen.
Ja. Aber apropos Tor geschossen, da gab es da auch noch so eine interessante Statistik in Sachen Regensburg, oder? Da war doch was, Stefan.
Ja, genau. In deiner Karlsruher Zeit. Viele Tore gab es ja nicht von dir, nach vorne zumindest, also auf der Habenseite. Aber eines gab es, und zwar gegen Jahn Regensburg.
Stimmt, ja, stimmt. Ich glaube, das werde ich auch nie vergessen, weil es mein erstes Profitor war gegen Regensburg. Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass ich mein erstes Tor für Kaiserslautern auch gegen Regensburg mache.
Torgefährlichkeit geht dir noch so ein bisschen ab, oder denkst du, du bist ja eher dafür, die Bälle zu verteilen?
Nein, ich glaube, Torgefährlichkeit, ich war früher Stürmer, als ich kleiner war, da habe ich viele Tore geschossen. Vielleicht wecke ich das irgendwann wieder in mir, aber ja, im Endeffekt bin ich jetzt in erster Linie nicht fürs Tore schießen. Ist jetzt nicht meine Aufgabe in erster Linie. Aber natürlich freue ich mich immer über ein Tor und vielleicht gegen Regensburg jetzt am Wochenende.
Es gibt noch eine Statistik auf der Habenseite. Das Tor haben wir gerade erwähnt. Und es gibt bei transfermarkt.de gibt's für alles Tabellen. Und da habe ich mir mal die Eigentortabelle der Saison 22-23 in der zweiten Liga hervorgezaubert. Und da stehst du ganz vorne mit 2 auf die Minuten bezogen mit den wenigsten. Also Eigentore müssen auch nicht unbedingt sein.
Oder? Nee, aber es gehört dazu. Das ist ganz normal. Ich glaube, es gibt viele Jungs, die schon mal ein Eigentor geschossen haben. War jetzt nicht meine Absicht, das auf gar keinen Fall. Aber manchmal fliegt da einfach unglücklich rein. Das ist ganz normal. Und
Aber Kollegen haben erzählt, es wären schöne Tore gewesen.
Das eine per Kopf, das andere per Fuß. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Nee, beide total unglücklich, wie auch jedes andere Eigentor wahrscheinlich. Braucht man nicht.
Gut, haken wir das ab. Regensburg, jetzt die Aufgabe zu Hause, und da sollen 3 her. Wir haben es ja eben schon mal angedeutet, dass es vorne zurzeit so ein bisschen hapert. Insbesondere auch bei Ragnar Ache. Die Kollegen vom Kicker haben es ausgerechnet, 256 Minuten ohne Tor. Ich halte nicht sehr viel von diesen Statistiken, aber wenn du ihn so im Training erlebst, wirkt er so, dass er selber darüber nachdenkt, oder trainiert er so wie immer, der Ragnar?
Nee, also erstmal am Rande halte ich auch gar nichts von den Statistiken. Reggie, der trainiert ganz normal, der arbeitet, der versucht auch so ein bisschen Bock umzustoßen. Ich glaube, bei ihm ist eine Frage der Zeit, bis er wieder trifft. Und dann ist er auch beim Stürmer. Wenn er lange nicht trifft, dann trifft er auf einmal 3-4 Spiele hintereinander. Und vielleicht ist das jetzt bei ihm so. Ich würde es ihm wünschen und kann am Wochenende direkt loslegen.
Beim Thema Statistiken muss ich jetzt aber auch noch mal reingrätschen. Das heißt, du hältst von dieser Art Statistik nichts oder generell nicht? Weil es ist ja so, dass ich glaube, es gibt verschiedene Typen. Viele gucken da sehr intensiv drauf. Ich weiß auch, es gibt Spieler, die gucken sich alles genau an. Und wenn dann irgendwie bei Transfermarkt irgendwie was nicht ganz korrekt ist, dann beschweren die sich auch gerne mal. Aber das ist so, Statistiken ist nicht so dein Ding, oder?
Nein, die Statistik jetzt, gerade für den Stürmer. Ich glaube, andere sind schon zum Teil auch interessant.
Ist auch krass, wie viel es mittlerweile gibt. Ja, ne? Ihr habt ja selber auch intern viel mehr noch als jetzt die Öffentlichkeit.
Ja, wird ja alles ausgewertet heutzutage. Im Endeffekt gibt es wichtige Statistiken, gibt es Statistiken, die man nicht so gerne sieht, wie jetzt die Eigentorstatistik zum Beispiel, aber im Endeffekt.
Aber die Zweikampfquote ist wahrscheinlich was dich zum Beispiel interessiert.
Zum Beispiel oder ja, Passquote oder wie viel man gelaufen ist, wie viel Sprints man hingelegt hat. Ich glaube, das kann schon viel aussagen über ein Spiel dann auch am Ende. Da gibt es schon Statistiken, die sinnvoll sind und manche halt weniger.
Schaut man auch auf die Benotungen, denn einige Zeitungen geben ja immer noch Schulnoten, 4,5.
Kicker auch.
5, ja. Der Kicker übrigens auch. Schaut man da drauf als Spieler und ärgert man sich auch, wenn man seiner Meinung nach so ein bisschen ungerecht eingeordnet wird?
Ich muss sagen, am Anfang meiner Profikarriere habe ich da schon sehr drauf geachtet, weil alles neu war, weil man dann schauen möchte, oh, wie sehen die das denn von außen, wie man gespielt hat. Aber im Endeffekt kommt es mir so vor, als ob es manchmal auch gewürfelt wird, wenn ich ehrlich bin. Also ja, da sind zum Teil auch Noten dabei, wo ich mir denke, man spielt zu null als Verteidiger, man macht eigentlich ein ordentliches Spiel und wird dann benotet mit einer 3,5, wo ich mir denke.
Ja, manchmal geht es tatsächlich so. Dann sitzen die Journalisten da oben, habe ich auch schon mitbekommen, hier, oh, dann hast du 22 mehr mit Einwechselspielern teilweise noch zu bewerten. Mhm. Oh, komm, machen wir mal eine 4. Oh, nee, 3,5. Mhm.
Also, ja, so kommt es mir auch zum Teil
halt,
vor, auf jeden
Fall. Ist halt auch sehr schwierig.
Lass uns doch ein bisschen auch noch mehr von dir erfahren, weil es gab auch dieses Mal wieder sehr viele Fanfragen an dich, die wir wie immer gesammelt haben, unter anderem über unseren Newsletter, aber auch über Blue Sky und X. Und von Stefan kommt die Frage, du bist von den Neuzugängen im Winter eher derjenige, von dem man noch nicht ganz so viel weiß. Er schreibt auch dazu, Maxi hat mit seiner Teilnahme am Podcast ja schon etwas vorgelegt. Mit welchen Adjektiven würdest du dich am treffendsten beschreiben bzw. identifizieren?
Schwierige Frage. Das lasse ich als gerne jemand anders über mich sagen.
Er ist immer über sich selber, sich so zu beurteilen, ne? Ist immer.
Ja, ich würde mich als angenehme, ruhige Person beschreiben, der aber auch mal einen lockeren Spruch parat hat, wenn er sich wohlfühlt. Und ich glaube, ich bin ein Typ, mit dem man gut umgehen kann, mit dem man gut klarkommen kann. Und
auf dem Platz auch eher ruhig? Also so wirkst du zumindest auch? Das heißt,
teils. Also wenn mir mal was richtig auf den Sack geht, dann kann ich auch schon mal aus meiner Haut fahren. Aber im Endeffekt bin ich jetzt auf dem Platz jetzt nicht ein total anderer Typ wie außerhalb des Platzes. Aber
also auch kein Trash-Talker?
Nein, das überlasse ich mal. Und
jetzt habe ich mir die Gelbstatistik gar nicht angeschaut. Aha. Hast du die im Kopf?
Nee, habe ich nicht im Kopf.
Hast du auch nicht.
Also ein paar müssen sein. Aber
ja, aber nicht so, dass es dass eine Sperre droht. Wie beim Sportskollegen beispielsweise. Am Samstag war ich ja wieder mal in Mainz im Einsatz. Dominik Kur, der jetzt mit der 10. schon fehlt in dieser Saison.
Ja, der ist ja bekannt dafür.
Heißt ja nicht umsonst Hardcore. Wollen wir noch über deine Person so ein bisschen weiterreden? Die ersten Schritte da in Offenburg gemacht, dann zum SC Freiburg gewechselt. Und zwar für einige Jahre in der Jugend. Da hieß es doch immer, die Freiburger, die sehen schon, wer als Jugendlicher irgendwie was drauf hat und die behalten die Jungs auch gerne. Woran hat es damals gelegen, dass du dann den Wechsel nach Karlsruhe...
Woran hat es gelegen?
Genau.
Es war eine wilde Zeit, muss ich sagen. Also ich habe in Freiburg eigentlich ab der U13 bis zur U15 immer gespielt, habe total tolle Jahre da gehabt. Und in der U16 war es dann so, dass ich wahrscheinlich wenig Spielzeit bekommen hätte. Oder so war die Aussage vom Verein und dann habe ich mich umgeschaut, weil ich einfach spielen wollte, weil ich es nicht so richtig verstanden habe, weil ich mich auch selber gut reflektieren konnte und mir selbst auch gesagt habe, ich kann das spielen und wenn nicht hier, dann woanders. Und im Endeffekt war ich dann in Hoffenheim und in Karlsruhe, habe bei beiden Vereinen eine Zusage bekommen, was mich dann auch so ein bisschen bestätigt hat, habe mich dann für einen KSC entschieden und der Rest.
War aber eine sehr gute Entscheidung, da auch die ersten Profischritte mit Christian Eichner. Ich glaube, die Verbindung war auch sehr fruchtbar, um es mal so zu formulieren.
Ja, total. Also Eiche als auch Zlatan Baramovic, der noch Co-Trainer ist, beides eigentlich mit die zwei wichtigsten Personen für mich aktuell oder für mich bis hierhin im Fußball. Zlatan war damals mein U19-Trainer in Karlsruhe, der ist dann hoch zu den Profis. Eiche hat mich zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt und Zlatan hat mich dann hochgeholt zu den Profis für ein paar Trainingseinheiten. Da habe ich es dann gut gemacht und unter Eiche habe ich dann unglaublich viel Spielzeit bekommen und der hat einfach auf mich gesetzt, hat mich immer gebracht und ist
sind für mich die beiden wichtigsten bisher.
Dass du beim KSC früher mal warst, ist natürlich auch unseren Fans oder unseren Podcast-Hörern aufgefallen. Und natürlich gab es dazu auch Fragen. Jan fragt, hey Tim, als jemand, der aus der KSC-Jugend kommt und jetzt beim FCK spielt, wie nimmst du die Rivalität zwischen den beiden Vereinen wahr?
Die Rivalität ist bekannt natürlich, aber so richtig, seitdem ich hier bin, habe ich es jetzt noch nicht so wahrgenommen. Ich denke, spätestens am 32. Spieltag, wenn ich dann in Karlsruhe auflaufe, werde ich es merken. Aber ich habe ja auch schon einmal hier in Lautern gespielt. Klar, ist hier Rivalität, gehört dazu, aber im Endeffekt bin ich jetzt hier und will hier jedes Spiel gewinnen.
Dazu noch ergänzend, Stefan fragt, er kannte ja den FCK spätestens seit seiner Zeit beim KSC und hatte daher sicher gute Vorstellungen davon, was ihn erwartet. Aber was hat ihn positiv überrascht, als er dann hier war? Womit hat er vielleicht nicht gerechnet oder wo wurden vielleicht auch Erwartungen übertroffen?
Ja, schon beim ersten Heimspiel, wo wir dann rausgelaufen sind, es war schon eine Wucht da vor der Wand. Auch die ganzen Auswärtsfans, die in Berlin dabei waren. Wobei ich glaube, da waren, glaube ich, die Ultraszene war, glaube ich, gar nicht vor Ort.
Genau, da gab es einen Vorfall und die mussten dann umdrehen.
Da waren ja trotzdem total viele Lautern-Fans, jetzt auch in Hamburg waren total viele. Das ist schon was man wahrnimmt von außen, aber was man, glaube ich, erst richtig spürt, wenn man dann auch hier ist.
Ich komme nochmal zurück auf das Vertrauen des Trainers, der hinter einem stehen muss. Die Erfahrung, die du dann in Augsburg gemacht hast, die war ja anfangs auch gut und dann durch den Trainerwechsel plötzlich mal weniger Spielzeiten. Sind das auch diese Negativseiten, die man als Fußballer durchlebt?
Ich glaube, es ist ganz normal. Ich glaube, das ist so eine Achterbahnfahrt so ein Stück weit. In Karlsruhe war die Zeit durchweg positiv. In Augsburg unter Enno Maaßen war es dann auch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich den ersten Trainerwechsel dann auch mitgemacht. Davor hatte ich ja immer die gleichen Trainer, beziehungsweise in Augsburg dann den Trainer, der mich auch haben wollte unbedingt. Und dann war es für mich unter Jes Torup schon eine Achterbahnfahrt. Habe dann mal gespielt, dann wieder lange nicht gespielt, dann wieder gespielt. Das war immer so ein Gefühl, ich bin dran, bin aber doch nicht so richtig dran. Und deswegen hatte ich im Winter dann das Gefühl, ich muss was machen, ich will spielen, ich will auf dem Platz sein. Dafür bin ich noch zu jung, um nur auf der Bank zu sitzen. Und deswegen habe ich hier aber auch das Vertrauen, wo wir wieder sind, dann auch gespürt unter dem jetzigen Coach und auch unterm Geschäftsführer Thomas Heng.
Jetzt ist ja die Zeit, wenn man mal davon ausgeht, dass alles so wie abgesprochen abläuft, begrenzt beim ersten FC Kaiserslautern. Wenn jetzt der FC Augsburg mit gleichem Trainer wieder kommt, wie geht man dann mit dem gleichen Trainer, mit dem Hintergrundwissen, klar, habe ich jetzt gespielt und vielleicht auch gut gespielt in der zweiten Liga, wie geht man dann in diese neue Saison rein? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht?
Oder ist das noch zu früh? Ich glaube, ein paar Gedanken macht man sich schon, aber im Endeffekt ist es zu früh, weil es sind jetzt noch 2,5 Monate, wo ich jetzt auch hier bin. Ich bin jetzt noch nicht lange hier, aber bin trotzdem noch mal 2,5 Monate hier und da möchte ich die Zeit einfach bestmöglich nutzen. Und was im Sommer passiert, das ist dann, sei mal dahingestellt. Wenn ich jetzt im Sommer wieder auf einen jetzigen Coach von Augsburg treffen würde, dann muss man schauen. Ich kann mir auch gut vorstellen, hier zu bleiben, wenn die Zeit so verläuft, wie ich es mir vorstelle. Deswegen, lass uns einfach schauen, was die Zeit
ist. Das ist doch mal eine Aussage.
Das ist mal eine Aussage, da hast du auch einige Fanfragen direkt beantwortet, die sich natürlich auch gefragt haben, ob du dir das vorstellen kannst. Aber damit hast du das beantwortet. Weil du das vorhin auch schon angesprochen hast, beim Thema Statistik kam das schon mal auf, dass du dir in deinen jungen Jahren eher Gedanken gemacht hast. Und jetzt haben wir gerade über Trainerwechsel gesprochen. Inwiefern merkt man das auch dann als Spieler, dass man vielleicht mit der Länge der Karriere mental auch quasi, ich sag mal, Schritte nach vorne macht, sich weiterentwickelt, sich Dinge vielleicht auch nicht mehr so zu Herzen nimmt? Weil ich kann mir schon vorstellen, das ist ja gerade als junger Spieler wahrscheinlich super schwierig, wenn man mal quasi sich gewollt fühlt, dann mal nicht mehr so gewollt fühlt. Also merkt man das auch, dass man da so einen Prozess durchmacht und dass einem das dann auch hilft?
Ja, ich glaube, man wird entspannter mit der Zeit. Anfangs war es schon so, dass man sich immer einen Kopf gemacht hat über Sachen, die man einfach nicht beeinflussen kann. Und im Endeffekt sind das Entscheidungen, die man zum Teil beeinflussen kann, aber auf der anderen Seite entscheidet dann der Trainer. Und ich habe mir früher totalen Kopf gemacht, mittlerweile bin ich schon mal ein bisschen entspannter geworden und ich glaube, mit den Jahren werde ich immer entspannter.
Wie wichtig ist dann da der private Support und ich sag mal so dieses Leben abseits von diesem ganzen Fußballzirkus? Gerade jetzt könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie deine Situation hier ist, aber so ein Leihgeschäft, das ist ja dann immer noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man sich irgendwo seine Homebase eingerichtet hat. Hast du den, also wie wichtig ist der Support, hast du den jetzt hier auch?
Ja, ist total wichtig. Für mich ist das Gute, dass meine Family und meine Freunde nicht so weit sind von hier. Ich habe knapp 1,5 Stunden
eine Stunde 45 bis nach Hause. Die sind auch immer im Stadion, supporten mich da und am freien Tag fahre ich dann meistens nach Hause. Da kriegt man immer guten Kopf frei. Das tut immer gut, deswegen ist nicht verkehrt, wenn die Family in der Nähe ist.
Du hast aber nicht den Vorteil deines Kollegen Maxi Bauer. Der konnte ins gemachte Nest, in die Wohnung von Yannick Mauser einziehen, hat er uns im Podcast erzählt. Wie sieht das bei dir aus? Fühlst du dich wenigstens wohl mit der Unterbringung?
Ja, Maxi hatte Glück. Ich war schon ein paar Mal bei Maxi. Ja, ich war jetzt auch anfangs im Hotel, aber das war alles in Ordnung und jetzt habe ich mir was Möbliertes gesucht. Genau, aber fühle mich da wohl, ist alles okay.
Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, auch für die Trainingseinheiten, für den gesamten Ablauf, dass man auch dann, wenn man mal irgendwann in den eigenen vier Wänden ist, dass man sich wohlfühlt, dass man da nicht noch denkt, oh, wo bin ich denn hier gelandet, oder?
Total, ist schon wichtig, gerade auch wenn man dann zu Hause ist, den freien Tag und dann wieder herfährt, dann muss schon so sein, dass man sich freut, dann auch hierher zu kommen, dass man sich auf die Mannschaft freut und dann auch ja in eigenen vier Wänden sich einfach wohlfühlt.
Schauen wir noch mal kurz auf diese, wir haben es ja eben schon mal angedeutet, verrückte Liga. HSV, erster 42 Punkte, Köln 41, FCK 39, dann kommen drei Teams mit 38, Magdeburg, Düsseldorf, Paderborn, Elversberg 37, Hannover und Nürnberg 35 und auch den KSC kann man ja noch nicht so ganz abschreiben mit 33. Das sind 10 Teams, die meiner Meinung nach zumindest in Frage kommen, um den Aufstieg mitzuspielen. Ist schon irgendwie völlig verrückt,
oder? Schon verrückt. Ich muss sagen, ich kenne ja die zweite Liga noch aus der Zeit in Karlsruhe. Da war es schon verrückt, aber ich habe das Gefühl, dass dies Jahr noch unberechenbarer ist, so ein Stück weit. Ich glaube, wie du jetzt sagst, da können 10 Teams bis zum letzten Spieltag noch oben mitspielen. Das ist schon verrückt. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass wir auf uns gucken.
Und nicht nur die Teams oben sind für eine Überraschung gut. Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, Regensburg ist letzter. Die haben ja aber auch schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt oder zum Beispiel dem HSV das Leben ja auch schon schwer gemacht.
Genau, genau. Obwohl die erst 14 Tore geschossen haben und 50 kassiert haben. Dann denkt man, oh, das ist eine Mannschaft, also die bringt ja gar nichts auf die Kette. Aber man sieht, geht alles in dieser Liga. Umso wichtiger die beiden Heimspiele. Habt ihr jetzt zwei am Stück, erst Regensburg, dann Elversberg. Da gab es ja auch in der Vorrunde, ich kann mich kaum noch erinnern.
War da ein Spiel schon?
Du weißt es natürlich nicht, da warst du ja noch in Augsburg, aber da war schon ein Spiel im Saarland.
Das war auch nicht so gut.
Nee, war auch nicht so gut. Also die beiden Heimspiele jetzt, dann in Paderborn und dann Abendspiel gegen Düsseldorf und in Magdeburg. Also einfach geht gar nicht in dieser Liga. Ne?
Gibt's nicht.
Einfach gibt's nicht. Ja. Das ist schon irre. Fanfragen, Sebastian,
gibt es noch? Fanfragen en masse gibt es natürlich. Und eine, jetzt können wir mal ein bisschen tiefer in die Sache einsteigen, was Taktik, Aufstellung und so weiter angeht. Die Crew vom Dummgebabbelt ist gleich Podcast. Schöne Grüße übrigens. Da war ich vor kurzem auch zu Gast. Schöne Grüße an die Jungs. Fragt, eher klassischer Anker-Sechser oder lieber im Verbund? Sieht er sich eher als Verteidiger, vertikal oder Gestalter, horizontal? Lieber mit drei Innenverteidigern hinter ihm oder Zweieraufbau?
Ach du lieber Gott.
Womit fangen wir an?
Schon eher der alleinige Sechser, sage ich mal, Anker, wie es die jetzt nennen. Ja, da fühle ich mich, glaube ich, am wohlsten und das ist meine Lieblingsposition.
Und das, also dein Spielstil ist schon eher auch mit Ball am Fuß, oder?
Ja,
also,
ich würde mich schon so beschreiben, dass ich gerne den Ball am Fuß habe, dass ich so ein bisschen der Ordner bin, so ein bisschen, der versucht das Spiel zu ordnen, der versucht auch so ein bisschen Rhythmus vorzugeben. Klar ist es jetzt in den 3-4 Wochen, wo ich jetzt hier bin, noch nicht so einfach, dann alles umzusetzen, aber bin zuversichtlich, dass es mit der Zeit gut klappt.
Und wie sieht's hinter dir aus? Wie ist es da? Womit fühlst du dich am wohlsten mit der Aufstellung hinter dir?
Ob ich jetzt drei Innenverteidiger hinter mir habe oder zwei oder wie auch immer, ist eigentlich egal. Hauptsache, die Jungs tun mir ja nur ein bisschen Rücken frei halten, das ist das Wichtigste.
Wie sehr ändert sich eigentlich deine Rolle als Sechser, wenn quasi im Abwehrverbund was umgestellt wird?
Gar nicht so viel, muss ich sagen. Also es kommt immer drauf an. Oft wird ja auch, bauen wir mit drei Spielern auf hinten, dann bin ich der alleinige Sechser. Manchmal rückt einer von den drei dann hoch, dann sind wir zu zweit, dann ist es ein bisschen anders. Ja, aber im Endeffekt spiele ich das jetzt schon ein paar Jahre und ist jetzt nicht mehr viel Neues für mich.
Merkst du denn, dass die Abläufe mit den Wochen, die du jetzt hier bist, auch sich so langsam verinnerlichen?
Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich selber auch so ein bisschen Zeit geben. Klar weiß ich, dass die Zeit auch begrenzt ist bis zum Sommer. Aber man braucht schon ein paar Tage, um dann einfach alles auch einzustudieren, um einfach klarzukommen, wie die Mannschaft dann auch tickt, weil es einfach doch ein bisschen anders ist dann als in Augsburg.
Und ja, aber ich glaube, das habe ich jetzt schon gut hinbekommen.
Und wo kann der FCK deiner Meinung nach, wir haben es ja eben mal angedeutet, diese 10 Mannschaften, die sind relativ eng beieinander. Es ist eigentlich alles möglich, ne?
Ist alles möglich, klar, ja, auf jeden Fall. Aber das macht es, glaube ich, auch so spannend. Das macht es so spannend für die Fans, macht es so spannend für die Spieler, dass dies ja einfach alles möglich ist. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir jedes Spiel so angehen, als wäre es der 34. Spieltag, weil im Endeffekt sind es jetzt, glaube ich, noch 10 Spiele. 11 Spiele?
11.
11, genau. Und da ist alles möglich. Deswegen alles raushauen und dann das bestmögliche Ergebnis erzielen.
Der Trainer will ja immer nur besser werden. Sagt er ja Wind, wie heißt es, gebetsmühlenartig. Aber so dieses, ja, dieser kleine Traum, unter die ersten drei zu kommen, wird der auch besprochen innerhalb der Mannschaft? Ich denke mal schon, oder? Und da darfst du dazu jetzt gar nichts sagen.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt oben mit dabei. Wissen, wie es sich anfühlt, da oben zu sein. Wir hatten letzte Woche die Chance, gegen HSV auf 1 zu springen.
Schon mehrfach diese Saison die Chance gehabt, auf 1 zu springen.
Genau. Ich glaube, da macht es jetzt wenig Sinn, wenn wir dann am Ende sagen, okay, am Ende sind wir als Achter, sind wir dann zufrieden. Deswegen, träumen kann man, glaube ich, immer. Man muss aber auch so ein bisschen realistisch sein. Auch das Spiel in Hamburg, dass man jetzt nicht alles über den Haufen wirft, weil so Spiele passieren. Und ja, deswegen, klar. Wie gesagt, wenn wir oben stehen, dann wollen wir bis am Ende oben bleiben und dann schauen, was rauskommt.
Ich glaube, zum realistisch sein und zum Thema oben bleiben gehört auch dazu, wenn man jetzt auch nochmal über das Thema Hamburg spricht, das realistisch einzuordnen. Und für mich bedeutet das, dass ich den FCK realistischerweise eher so Richtung Platz 3 sehen würde. Also ich glaube, alles, was da vorliegt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, man hat den HSV gesehen, du hast einen starken FC Köln noch mit dabei, du hast auch andere Teams, die gut dabei sind. Also ich glaube, alles, was über Platz 3 ist, wäre schon krass.
Ich glaube ja, es bleibt bis zum Ende spannend.
Ja, das ist keine Frage.
Auch was spannend die ersten bleibt, beiden Tabellenplätze angeht. Aber warten wir es ab. Es sind, wie gesagt, nur 11 Spieltage. Und wir wollen weitermachen mit unserer allseits beliebten Rubrik.
Das Betze-Freundebuch.
Unser Betze-Freundebuch. In das darfst auch du dich jetzt hier als unser Podcast-Gast eintragen. Ich stelle dir kurze Fragen und du darfst sie gerne kurz beantworten oder vervollständigen. Wir legen los mit: Am Spieltag kann ich nicht ohne.
Musik.
Was für Musik?
Ganz gemischt. R&B, Hip-Hop.
Kommt auf den Gegner an oder auf deine Grundstimmung?
Stimmung.
Okay. Und natürlich die Frage, die hier auch schon öfter diskutiert wurde: Wer ist im Moment so Kabinen-DJ?
Ich glaube, Janis Heuer. Was am Spieltag? Unter der Woche ist immer unterschiedlich.
Okay, und was läuft da dann so?
Auch so meine Richtung.
Ja? Ah, dann bist du ja musikalisch auf
nichts auszusetzen.
Sehr gut.
Fällt mir ein, darf da das Trainerteam auch mal mitmachen bei dieser Musikauswahl oder nur ihr Spiel?
Dann läuft Karnevalsmusik, wenn hier
vielleicht Markus nach dem Anfang. Spiel. Ich glaube, vor dem Spiel nicht, aber nach dem Spiel vielleicht.
Markus Anfang ist doch großer Karneval-Fan, oder? Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kommt ja dann
Kölsche da Jung.
Ja. Apropos, das schreiben wir nämlich auch noch ein. Dazu gab es nämlich auch eine Frage, nämlich Markus, aber nicht Anfang, sondern ein Markus fragt. Sicher siehst du zurzeit viele Plakate von Fastnachtspartys überall. Hier ein Umzug, dort ein Maskenball. Wie sieht's aus? Bist du närrisch unterwegs oder geht dir sowas auf den Keks?
Beides nicht. Also geben wir jetzt nicht besonders auf den Keks, aber
neutral.
Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt jedes Wochenende dann auf den Umzug geht. Echt neutral, ja.
Ihr könntet euch ja als Aufsteiger verkleiden. Boah, ui. Schlechter Kader.
Der war super.
Wir machen weiter mit den Freundebuchfragen. Mein unangenehmster Gegenspieler bisher?
Waren einige dabei. Ich glaube, Marco Reus, als wir in Dortmund gespielt haben, war sein letztes Heimspiel, da war, glaube ich, nochmal besonders motiviert. War ein guter Gegenspieler.
Der kann schon was am Ball, ne?
Der ist nicht verkehrt.
Ich finde ja bei Marco Reus immer so tragisch, was ihn seine Verletzungen schon alles gekostet haben, auch Nationalmannschaft und so. Das ist
stimmt.
Schon, dem hätte ich es gegönnt, auf jeden Fall. Die schönste Gästekabine ist in
Bayern, glaube ich. Nicht so schlecht.
Allianz Arena.
Gut ausgestattet.
Ja, davon gehe ich aus, dass die. Und Frage, die hier auch schon diskutiert wurde, ist da das Entmüdungsbecken gefüllt? Oder der Pool ist gefüllt? Gefüllt, ja. Weil das höre ich öfter, dass die nicht immer, dass die auch leer sind.
Sind nicht immer gefüllt. Also je nach Stimmung vielleicht vom Heimteam. Aber ich glaube, in Bayern war gefüllt.
Nutzt man sowas dann nach dem Spiel gerne? Oder?
Ja, schon. Also wenn man gespielt hat, dann da mal reingehen, ist, glaube ich, ganz gut.
Meine erste Erinnerung an den FCK.
Unfassbare Stimmung.
Und so, also war das in der Kindheit schon oder wo ist das erste Mal der FCK quasi in deiner Erinnerung aufgetaucht?
In der Kindheit. Ich war auch mal am Betze, habe mir ein Spiel angeguckt, ich weiß nur nicht mehr gegen wen. Da sind wir dann auch
hochgefahren und ich kann mich noch erinnern, da war der Bus total überfüllt, da war ich aber noch ganz klein, hab dann nur nach oben geguckt, da sind ein paar rumgehüpft und so und dann war schon verrückt, das war so die erste Erinnerung.
Da waren die Kinderaugen dann groß. Lieblingsverein außer natürlich der FCK?
Lieblingsverein, muss ich sagen, habe ich gar nicht so einen richtigen Sympathisant, wäre ich so für Liverpool. Das war, glaube ich, ein geiler Verein.
Jetzt also immer noch oder auch so zu Kloppo-Zeiten vor allem?
Hauptsächlich dort. Also Liverpool, Man U, das sind so Vereine, die ich mir auch gerne anschaue.
Also der englische Fußball. Also
ja, schon interessant, ja. Ja.
Wenn du es dir aussuchen könntest, wäre das auch so ein Traum, Premier League?
Ja, also ich hätte jetzt nichts dagegen, da zu spielen. Im FCK wird es schwierig, ja, in der Premier League zu spielen, aber ja. Premier League ist, glaube ich, schon
ein gutes Niveau auf jeden Fall.
Mit der attraktivsten Liga.
Interessanterweise haben viele Gäste als Lieblingsverein außer dem FCK immer Ex-Vereine genannt. Oder das fand ich interessant, dass du jetzt in die Premier League gehst. Das finde ich gut.
Das kann ich außer Fußball besonders gut.
Paddle-Tennis.
Oha, große Trendsportart.
Ja, ist Trendsportart. Ich habe früher Tennis gespielt. Und bin jetzt da so ein bisschen... habe mich da ein bisschen reingefuchst und macht Spaß. Habe noch nicht gegen viele Kollegen gespielt, die eine Chance hatten.
Aha. Ja, dann müssen wir auch hier in Lautern noch an uns arbeiten. Es gibt nämlich noch keinen Paddle-Court in Kaiserslautern.
Stimmt, habe mich schon erkundigt.
Aber die ersten sind in Planung auf jeden Fall.
Okay. Ja.
Wer weiß, ob er da noch da ist.
Ja, da müssen sich die Leute, das wäre ja vielleicht ein Argument, um hier zu bleiben. Ne? Also schöne Grüße an alle, die gerade Paddle-Plätze bauen. Macht mal ein bisschen schneller.
Genau.
Und wir haben noch eine Frage, die wir eigentlich immer stellen, aber die meisten von euch mit Nein beantworten. Warst du schon Elmo auf der Kalmit? Aber das wird dir jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel sagen wie deinen anderen Kollegen.
Das sagt mir nichts.
Und deswegen habe ich eben schon mal versucht, wieder dieses großartige Lied, was immer vor den fast 50.000 oder 45.000 läuft. Da seid ihr aber meistens noch in der Kabine. Deswegen hast du das wahrscheinlich noch gar nicht gehört. Kalmit, das kann Sebastian, glaube ich, noch besser erklären. Was
die höchste Erhebung des Pfälzerwaldes sozusagen.
Genau, und wir hören mal kurz in diesen Song rein, der dann immer läuft.
Warst du einmal auf der Kalmit oder auf der Donau? Hey, hast du einmal am Herbst nach Mainz die Nebel steigen?
Unabhängig von der Frage, Dialekt, kannst du da was mit anfangen oder schwierig? Ne?
Ja, ich verstehe es. Also wenn ich mich anstrenge, dann verstehe ich es schon. Ich hatte einen Medizincheck vor 3 Wochen, da war ich dann auch in Homburg und dann...
Das ist ja wieder was anderes.
Ja, aber dann haben die auch Dialekt gesprochen, da muss ich auch mich echt anstrengen, dass ich da alles verstehe, aber geht schon.
Okay, war die letzte Frage im Freundebuch, ich hätte aber noch eine. Plan B fragen wir auch manchmal. Gut, du bist erst 23, da denkt man noch nicht an Plan B, hoffentlich bleibst du verletzungsfrei noch einige Jahre. Aber gibt's was, was dich später mal interessieren würde? Hast du da schon dir drüber Gedanken gemacht?
So ein bisschen. Also jetzt aktuell würde ich mich schon im Fußball sehen. Gibt ja viele Jungs, die dann auch sagen, ich will mit Fußball gar nichts mehr am Hut haben. Aber ja, vielleicht so Trainer irgendwo in der U17, U19, da würde ich mich, glaube ich, sehen, weil ich selber den Weg gemacht habe. Ich glaube, das wäre ganz interessant.
Ja, hast auch einiges wahrscheinlich mitbekommen, damals in Freiburg, in Karlsruhe,
genau.
Auf höchstem Niveau. Sehr schön. Okay, dann, Sebastian, sind wir im Prinzip durch.
Bis auf unseren obligatorischen Hinweis auf den Newsletter. Ja,
natürlich.
Wer noch nicht dabei ist, sebastian.zobel@swr.de, eine Mail schreiben, dann nehme ich euch gerne mit auf.
Und natürlich auf unser Videoformat auf der YouTube-Seite im Kanal SWR Sport, dein FCK, immer nach den Spielen. Wir wünschen euch natürlich den Dreier am Wochenende gegen Regensburg. Das war der SWR Sport Podcast, nur der FCK mit Tim Breithaupt. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön. Ciao.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor!